Mit Gottes Hilfe wollen wir heute einen Gedanken betrachten, den habe ich überschrieben, ist dein Glaube tot oder lebendig? Und bevor wir auf diesen Gedanken eingehen, will ich auf eine Entwicklung eingehen, die über Jahre hinweg zu beobachten ist und in unserer Gesellschaft sich immer mehr und mehr breit macht und zum Teil auch in den Gemeinden Eingang findet. Ich habe es in drei Punkte aufgeteilt. Als erster Punkt wollen wir betrachten die Gemeinde Gottes. Damit meine ich die Ortsgemeinde. Ist die einzige richtige und nur diese Mitglieder werden in den Himmel kommen. Das war so in den 90er Jahren vielfach verbreitet. Es fanden Trennungen statt, man hat eine Mauer um die Gemeinde gebaut und war manchmal der Meinung, dass nur wir die Richtigen sind. Der zweite Punkt, das ist das 21. Jahrhundert. Da hat sich das Ganze dann gedreht und es kommt immer mehr und mehr so die Meinung, es sind doch alle, die sich Christen nennen und alle, die sich Brüder und Schwestern nennen, die sind doch alles Kinder Gottes und die werden doch alle auch in den Himmel kommen. Und den dritten Punkt, diese Aussage, obwohl die eigentlich nicht ausgesprochen wird, aber doch immer wieder so zum Ausdruck kommt, wenn du die Bibel liest, sich mit Gottes Wort auseinandersetzt, jeden Tag betest, dann wirst du schon in den Himmel kommen. Nun wollen wir den ersten Punkt betrachten. Die Gemeinde Gottes, also die Ortsgemeinde, ist die einzige richtige und nur diese Mitglieder werden in den Himmel kommen. Dazu lasst uns mal die Offenbarung aufschlagen, den dritten Kapitel. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, wenn du doch kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dir aus meinem Mund ausspeien. Denn du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind und nackt bist. Hier lesen wir nicht, dass es heißt, und dem Engel der Gemeinde oder dem Engel der Sekte in Laodicea oder der Gemeinschaft in Laodicea, hier lesen wir, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Aus dem können wir doch entnehmen, dass es nicht darauf ankommt, wie wir uns nennen oder was bei uns auf dem Gebäude steht, sondern es kommt darauf an, wie Gott uns sieht. Offenbarung 3, den ersten Vers, da lesen wir, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so sagt der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Es kommt auch nicht darauf an, was die Menschen von uns sagen, was für einen Ruf wir haben. Und interessant ist es, in jedem Sendschreiben steht es drin, ich kenne deine Werke. Und das ist ausschlaggebend, dass derjenige, der unsere Werke kennt, was er über uns sagt. Lasst uns Hebräer 4 aufschlagen, den 13. Vers. Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Es werden nicht die in den Himmel kommen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Es werden auch nicht die in den Himmel kommen, die in der Gemeinde aktiv sind. Auch nicht diejenigen, die von sich sehr geistlich halten und es auch von anderen bestätigt bekommen, sondern die werden in den Himmel kommen, die von Sünden reingewaschen sind. Paulus hat zu dem Gefängniswärter in Philippi gesagt: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Unser Glaube, er entscheidet, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Und nicht in welche Gemeinde wir gehen oder was bei uns auf dem Gebäude steht. Es gibt Gemeinden, die offensichtlich tot sind. Wir nennen das heute auch Sekte. Aber es ist möglich, dass in diesen Gemeinden Kinder Gottes gibt. Ist sowas möglich? Lass uns mal Offenbarung 3 aufschlagen und die Verse 1 bis 4 lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: So sagt der, die sieben Geister Gottes, die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Also hier lesen wir, die Gemeinde ist tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen erkannt vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Beherzige es und kehre um. Wenn du aber nicht wachsam bist, werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, in welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wir können doch hier eindeutig sagen, die Gemeinde war tot. Und jetzt kommt der vierte Vers. Aber du hast auch ein paar Namen in Sardes, die die Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden mit mir in weißen Kleidern einhergehen, denn sie sind es wert. Die haben zu der Gemeinde zu Sardes gehört, haben aber ihre Kleider nicht beschmutzt. Und Gott ist es, der ihre Werke gesehen hat. Er beurteilt auch ihren Glauben und wie aufrichtig die es meinen. Und nach diesem richtet und urteilt Gott. Lass uns jetzt Matthäus 23 aufschlagen. Matthäus 23 und den ersten bis dritten Vers lesen. Da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern und sagte: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Hier spricht Jesus über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und wir wissen, wie hart Jesus diese Menschengruppen angegangen ist. Und jetzt sagt er in Vers 3, alles, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Das heißt, wenn Menschen in eine, wenn wir das so jetzt nennen, in eine Sekte gehen und nach ihrem besten Wissen und Gewissen Gott dienen, weil sie es anders nicht kennen, dann wird Gott nach dem urteilen, nach ihrer Erkenntnis und nach dem, wie sie wandeln. Jetzt sagt Jesus hier im dritten Vers weiter: Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Das heißt, Menschen, die von der Bibel, von Jesus hören, an das glauben, egal in welche Gemeinde sie gehen, und das tun, was sie gehört haben, nach ihrem besten Wissen und Gewissen, dann wird Gott auch sie erretten. Aus diesem Gedanken heraus können wir doch sagen, dass Gott in erster Linie unsere Seele beurteilt und nicht den Ort, in den wir zur Gemeinde gehen. Heißt das für uns, dass es unwichtig ist, in welche Gemeinde wir gehen? Hauptsache, wir gehen halt irgendwo hin. Diese Aussage können wir so nicht stehen lassen. Wenn wir an Jesus glauben, und gerade hier in Deutschland und hier bei uns in Baden-Württemberg, in Pforzheim, und wenn wir Gott dienen wollen, dann wird Gott uns weiterführen wollen. Er wird uns zeigen, und seine Absicht ist, dass die Kinder Gemeinschaft haben. Er möchte seine Kinder, dass sie zusammen sind, dass sie sich gegenseitig erbauen, ermutigen und ermahnen. Und darum ist es wichtig, dass wir erkennen, was Gott von uns haben möchte. Es ist nicht egal, in welche Gemeinde wir gehen, Es ist wichtig, dass wir erkennen, wo will Gott haben, wo ich hingehe. Diese Frage hat sich 2012 mir gestellt und ich habe auch Gott gefragt, wo willst du, dass ich hingehe? Und Gott hat es mir deutlich gezeigt, dass es diese Gemeinde ist. Jetzt ist es möglich, dass drumherum auch Gemeinden gibt, die Gott wohlgefällig sind, die nach Gottes Willen leben. Aber diese Gemeinde hat Gott mir gezeigt und das ist mein Zuhause. Darum ist es wichtig zu erkennen, was will Gott haben, in welche Gemeinde will Gott mich haben. Jetzt wollen wir zu dem zweiten Punkt übergehen. Alle, die sich Christen nennen, sind Brüder und Schwestern und kommen in den Himmel. Dazu wollen wir Matthäus 7 aufschlagen, den 21. Vers. Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nicht alle, die beten, nicht alle, die über Jesus sprechen, die täglich die Bibel lesen und die Gemeinde gehen, nicht alle werden in den Himmel kommen. Um es besser zu verstehen, lasst uns die Verse 15 bis 23 lesen. Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. So werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Menschen, die sich sehr gut in der Bibel auskennen, Menschen, die in Jesu Namen Wunder tun, die Dämonen austreiben, das sind doch Menschen, die uns beeindrucken. Menschen, die etwas vollbringen. Und wie sieht Gott die Menschen? Ich habe euch noch nie gekannt. Haben wir heutzutage nicht viele Pharisäer, die ein auffälliges, gläubiges Leben führen, die alles tun, damit sie vor den Leuten gut dastehen, geistlich erscheinen, die ihre Schüsseln von außen reinhalten, aber innerlich alles voller Gier und Bosheit sind? Und was hat Jesus von diesen Pharisäern gehalten? Wie ist er mit ihnen umgegangen? Haben wir heute nicht auch viele Schriftgelehrten, die sich mit der Bibel sehr gut auskennen, die ohne lange nachzudenken fast auf jede Frage eine Antwort in der Bibel kennen und alles beantworten können? Wenn man die Schriftgelehrten von den Schriftgelehrten liest, die waren bei Herodes und er hat sie gefragt, wo Jesus geboren werden soll und die haben ohne nachzudenken, ohne zu suchen, haben die ihm gleich gesagt, wo das steht, wie es sich verhält. Die haben alles gewusst. Haben wir nicht heute auch so Schriftgelehrte? Und wie ist Jesus mit ihnen umgegangen? Lass uns Matthäus 23 aufschlagen. Matthäus 23, nochmal den ersten und zweiten Vers lesen. Da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern und sagte, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Und jetzt berichtet das ganze Kapitel von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern. Und lasst uns mal aufmerken, wie Jesus mit ihnen umgeht. Vers 5. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie vor den Leuten gesehen werden. Vers 13. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Vers 15. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Vers 16. Weh euch blinde Führer. Vers 17. Ihr Narren und Blinden. Vers 19. Ihr Narren und Blinden. Dann Vers 23. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Vers 24 bis 27. Ihr blinden Führer, die ihr Mücken aussiebt und Kamele verschluckt. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch erscheinen, aber inwendig voller Totengebeine und aller Unreinheiten sind. Vers 29. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Vers 33. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entkommen? Schaut mal, wie hart geht Jesus hier mit den Pharisäern und Schriftgelehrten um. Und wie gehen wir heute mit ihnen um? Sind wirklich alle, die sich Christen nennen, auch Christen? Oder sehen wir die Menschen, wie Jesus sie sieht? Nehmen wir auch so entschieden Stand zu den Menschen, so wie Jesus es getan hat? Ist Jesus in allen Dingen uns ein Vorbild oder geht er hier uns ein bisschen zu weit? Haben wir doch Mitleid mit den Menschen? Sie wollen doch auch Gott dienen. Sie meinen es doch auch gut. Die Bibel spricht von, dass es reißende Wölfe sind in Schafskleidung. Wie sollen wir diese Menschen eigentlich erkennen? Das lesen wir in Matthäus 7, da sagt Jesus es zweimal. Matthäus 7, Vers 16, da sagt er, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und am Vers 20 wiederholt er das Ganze und sagt, so werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Wenn es inwendig bei den Menschen faul ist, dann wird sich das bemerkbar machen. Auf den ersten Schein mag es so aussehen, dass sie gläubig sind, dass sie es ernst meinen, dass es Kinder Gottes sind. Aber an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jetzt wollen wir zum dritten Punkt übergehen. Wenn du die Bibel liest, sich mit Gottes Wort auseinandersetzt, jeden Tag betest, dann wirst du schon in den Himmel kommen. Das müssen wir sagen, dass es nur teilweise richtig ist. Es kommt darauf an, wie wir die Bibel lesen, wie wir beten. Lesen wir die Bibel, weil wir Durst haben? Beten wir, weil wir die Gemeinschaft mit Gott brauchen, weil wir abhängig sind von ihm? Oder beten wir, weil es eine Gewohnheit ist? Lesen wir die Bibel, weil wir so erzogen worden sind oder weil wir einfach dazugehören wollen? Wenn das der Fall ist, dann ist es nicht aufrichtig und Gott wird auch das sehen und dann werden wir nicht in den Himmel kommen. Für den Teufel ist es nicht schlimm, wenn wir die Bibel lesen. Für ihn ist es sogar gut, wenn wir die Bibel lesen, uns darin auskennen und wenn möglich auch mit der Bibel die Kinder Gottes auch zu Fall bringen. Dass man von der Bibel irgendwelche Nebensächlichkeiten herausnimmt, irgendwelche unwichtige Dinge und darauf Wert legt und diese zerkaut und auf das Wesentliche oder vom Wesentlichen ablenkt. Wenn das wir tun, dann hat der Teufel da überhaupt nichts dagegen. Wenn wir Menschengesetze aufbauen, dann mag das der Teufel auch. Dann findet er es so gut sogar, dass wir über Gott sprechen. Dem Teufel ist es sehr wichtig, dass das Äußere sauber ist. Dass es glänzt, strahlt und dass es die Menschen anzieht. Aber das sind reißende Wölfe in Schafskleidung. Aus dem allen sehen wir doch, dass es nicht ausreicht, wenn wir all das Äußerliche erfüllen, beten, Bibel lesen. Es kommt darauf an, oder ich möchte eine Frage stellen, auf was kommt es überhaupt an? Wie ist es überhaupt möglich, in den Himmel zu kommen? Es gibt ein Sprichwort, ohne Ziel gibt es keinen Weg. Und wenn wir wandern wollen und einfach losgehen, ohne einen bestimmten Ort anzusteuern, sondern unser Ziel ist es einfach, sich zu bewegen. Und dann gehen wir los und kommen an eine Weggabelung und dann entscheiden wir nach dem Bauchgefühl oder der Weg, der uns besser gefällt, dahin gehen wir und so ist es unser Ziel, uns zu bewegen, aber nicht einen bestimmten Ort anzusteuern. Ganz anders ist es, wenn wir loswandern und einen ganz bestimmten Ort ansteuern. Wenn wir dann an eine Weggabelung kommen, dann werden wir die Karte rausholen, wir werden das Navi rausholen, gucken, wo der richtige Weg ist, damit wir auf jeden Fall den Ort erreichen, da wir hinwollen. Und genau so ist es auch im Geistlichen. Wenn unser Ziel es ist, dass die Menschen gut von uns reden, dass ich nach außen als ein Christ scheine und die Menschen es so bestätigen, dann werden wir das Ziel nicht erreichen, weil wir genau dorthin laufen werden, wo wir denken, dass die Menschen es gut finden. Ganz anders ist es, wenn wir unser Ziel auf den Himmel richten. Wenn wir nicht auf Menschen schauen, was sie sagen, was sie denken, sondern alles tun, nach unserem Wissen, nach unserer Erkenntnis, damit wir Gott gehorchen, damit wir den Himmel erreichen. Wir sehen, dass es nicht ausreicht, nur die Bibel zu lesen, zu beten und in die Gemeinde zu gehen. Lass uns jetzt Johannes 12 aufschlagen. Johannes 12 und da die Verse 42 bis 48 lesen. Doch auch von den Obersten glaubten viele an ihn. Das ist erstmal sehr positiv. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn sie hatten die Ehre bei den Menschen lieber als die Ehre bei Gott. Jesus aber rief: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wer meine Worte hört und nicht glaubt, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Das Ziel, was wir daraus lesen, ist, dass wir an Jesus glauben und an das glauben, was er sagt. In Vers 48 lesen wir: Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter, das Wort. Das ich geredet habe, das wird ihn richten am selben Tag. Wenn wir aber an Jesus glauben, wenn wir an sein Wort glauben, wenn wir ihm gehorchen, dann haben wir die Verheißung, dass wir in den Himmel kommen. Johannes 7, Vers 38, da lesen wir: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Da steht nicht drin, wer vor den Menschen gut dasteht, wer vor den Pharisäern und Schriftgelehrten gut dasteht, sondern da steht drin, wer an mich glaubt. Das ist ausschlaggebend. Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Unser Ziel diese Wohnung im Himmel. Und die Voraussetzung lesen wir im ersten Vers: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und jetzt kommen wir zu dem heutigen Thema. Ist dein Glaube tot oder lebendig? Lass uns Lukas 18 aufschlagen, den achten Vers. Da wollen wir den zweiten Teil lesen. Lukas 18, Vers 8. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde? Wenn Jesus jetzt kommt, wird er Glauben bei dir finden? Oder sind wir ein Pharisäer, der nur auf das Äußere achtet, dass die Menschen von einem gut halten? Oder sind wir ein Schriftgelehrter, der großen Wert auf das Wissen legt, auf all die biblischen Geschichten, auf die Zusammenhänge, auf all das Historische, Geografische und das Wesentliche nicht beachtet? Wie ist dein Glaube? Darauf kommt es an, wenn wir vor Gott stehen werden. Unser Ziel, das ist die Wohnung im Himmel. Und darauf lasst uns unsere ganze Energie, unsere ganze Konzentration legen. Zum Schluss möchte ich noch Johannes 3, Vers 36 lesen. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gott möge sein Wort an uns segnen. Amen.